Hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Danke dir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Kirche und ich freue mich mit euch in dieser Nach-Osterzeit starten zu dürfen in eine neue Predigtreihe. Die nennt sich Die Grenzen deiner Welt und wir starten auch rein in eine neue Season. Und wir teilen ja unser Jahr immer in so 4 Quartale ein und ein Quartal orientiert sich immer so an den Jahreszeiten. Bis Ostern ging ein Quartal und unser Jahresmotto ist weiter. Wir wünschen uns, dass wir weiter werden und im ersten Quartal ging es darum, dass wir weiter in unserem Glauben, in unseren Herzen werden, dass wir mehr Glauben bekommen, unser Gebetsleben wächst. Das war unser Gebet. Und in der zweiten Season, jetzt in dieser Zeit, geht es darum, dass unser Denken weiter wird und wir wollen in unserem Denken größer werden, mehr so denken wie Gott. Und wir haben 2 Predigtserien vor uns, das ist die eine Predigtserie jetzt. Da geht es so ein bisschen um Glauben versus Denken und dann haben wir noch eine Predigtserie, da wird es über Hiob gehen und es geht um Leid, um Krisen, um Gott dann, wenn ich ihn nicht so richtig spüre, wie kann ich Glauben. Und ich habe euch zum Anfang dieser Predigt mal eine kleine Umfrage mitgebracht und ich lade euch einfach ein, kurz die Hand zu heben, wenn ihr, ich habe 3 Aussagen mitgebracht, es gibt keine richtige und keine falsche Antwort, du darfst einfach ehrlich antworten, ich habe 3 Aussagen mitgebracht und wenn du der Aussage zustimmst, dann hebst du kurz die Hand, okay? Also es geht so ums Thema Glauben versus Denken. Erste These, mein Glaube lässt sich schwer mit meinem logischen Denken vereinbaren. Hand heben, mein Glaube lässt sich schwer mit meinem logischen Denken vereinbaren. Okay, gut. Dann 2. These. Menschen, die weniger denken, haben es einfacher zu glauben. Okay. Menschen, die weniger denken, haben es einfacher zu glauben. Okay, und drittens, Jetzt spannend. Gott will, dass ich weniger denke. Gott will, ja ehrlich, ihr dürft euch melden. Gott will, dass ich weniger denke. Okay, ich habe schon gemerkt, es waren so einige zögerliche Hände. Man könnte wahrscheinlich bei allen Fragen irgendwie für Ja und Nein argumentieren. Ist das denn so? Soll ich weniger denken? Soll ich nicht weniger denken? Wir werden nicht auf alle Fragen bestimmt eine befriedigende Antwort für dich geben, aber ein bisschen in diesen Fragen, in diesem Feld, soll sich diese Serie drehen. Und wir wollen heute mal in den ersten Text reinspringen, bei dem es unter anderem um das Thema Denken geht. Und wir lesen mal gemeinsam Römer 12, Vers 1 bis 5. Übrigens, welcome an alle im Livestream. Schön, dass ihr auch dabei seid. Bleibt gern mit dabei, schlagt gerne die Bibel mit auf. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott, jetzt kommt das Denken, durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Soweit mal der Text, Römer 12, 1 bis 5. Wo befinden wir uns überhaupt hier? Ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu verstehen, um auch dann später noch genauer auf Vers 2 und die ganze Sache mit dem Denken einzugehen. Wir befinden uns mitten im Römerbrief. Das ist ein Brief von Paulus an eine Gemeinde in Rom. Und man könnte den Römerbrief so beschreiben als so Grundsatzbrief von Paulus, in dem er so sein ganzes Verständnis vom Evangelium, von dem Glauben, von Gott darlegt der Gemeinde in Rom. Er kannte die Gemeinde noch nicht. Und mit diesem Brief hat er sich der Gemeinde in Rom vorgestellt. Es war quasi wie ein Vorstellungsschreiben, Lebensweise. drauf, könnte man sagen, nur ein theologischer. Und er schreibt in der Gemeinde in Rom, sodass sie wissen, was er glaubt. Und der Römerbrief, der lässt sich einteilen in zwei Teile und die unterscheiden sich tatsächlich auch von der Zielrichtung. Der erste Teil ist Römer Kapitel 1 bis 11. Und Römer Kapitel 1 bis 11 beschreibt in 11 Kapiteln, was ist das Evangelium der Gnade? Wie steht es eigentlich um den Menschen? Was ist Sünde? Was bedeutet das Gesetz? Was bedeutet Sklaverei unter dem Gesetz? Was ist Freiheit? Was ist die Freiheit des Geistes? Also der beschreibt quasi das ABC des Glaubens. Römer 1 bis 11. Hey, wenn du heute neu bist in der Kirche, wenn du neu bist im Glauben, dann möchte ich dich so ermutigen, lies mal in einer einfachen Übersetzung, zum Beispiel Hoffnung für alle, neues Leben, lies mal Römer 1 bis 11 und du wirst ganz neu verstehen, worum es im Kern des Glaubens geht. Und dann hat der Römerbrief einen zweiten Teil, das ist Römer 12 bis 16. Und in Römer 12 bis 16 stellt sich Paulus die Frage, und welche Auswirkungen hat denn jetzt dieses Evangelium für unser Leben? Und welche Auswirkungen hat dieses Evangelium für die Beziehung zwischen Christen und Juden? Das sind ganz schwierige Kapitel, irgendwie Römer dann auch. Aber Römer 12 bis 16 ganz, ganz praktisch. Denn da ging es darum, in der Gemeinde in Rom, dass Juden Christen und Heiden Christen in einer Gemeinde waren und die haben sich gezofft, die haben sich gestresst. Die Juden meinten, hey, man muss sich beschneiden lassen und die Heiden Christen, also Heiden Christen sind Christen, die vorher keine Juden waren, die meinten, nein, man muss sich nicht beschneiden lassen. Und Paulus schreibt jetzt darüber, wie kann man denn miteinander umgehen? Und der macht das in drei Schritten, in so konzentrischen Kreisen. Römer 12, 1 bis 2, da spricht er über eine Veränderung in dir. Das Evangelium verändert erst dich. Danach spricht er in Römer 12, 3 bis 13 über welche Auswirkungen hat es in der Gemeinde. Das haben wir auch schon angelesen, da ging es um den Leib. Dann spricht er darüber, welche Auswirkungen hat das in der Gesellschaft, also im Miteinander. Und den letzten Schritt, Römer 13 und so weiter, dann welche Auswirkungen hat es eigentlich in der Gesellschaft, im Staat, also in der Beziehung auch zu Politikern, zu Regierenden. Und da sind wir und wir sind genau an diesem Zwischenpunkt, man könnte es auch so als Scharnier bezeichnen, auf der einen Seite ist Evangelium und auf der anderen Seite ist das, was wir tun sollten, wie unser Leben aussehen sollte. Und ich finde, es beschreibt ganz, ganz gut eine Sache. Im Leben als Christ gibt es doch so zwei Seiten, wenn wir ehrlich sind. Die eine Seite ist, hey, Gott liebt dich so sehr. Hey, und du bist geliebt von Gott und Gott ist für dich gestorben. Du darfst einfach sein. Und die andere Seite des Evangeliums ist doch, weil Gott dich so sehr liebt, deshalb lebe auch anders. Lebe ein heiliges Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für manche, für mich auch, ist das manchmal eine Challenge. Der Römerbrief sagt, du bist geliebt, dir ist vergeben. Und der Jakobusbrief sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Ja, was ist jetzt wahr? Martin Luther hatte so eine Spannung, dass er den Jakobusbrief eigentlich aus der Bibel rauslassen wollte. Der wollte nicht reinnehmen, den hat der Brief genervt. Deswegen hat er den Brief auch ganz ans Ende der Bibel gesetzt. In der Lutherbibel ist der Jakobusbrief an einer anderen Stelle als in den anderen Bibeln, weil er keinen Bock drauf hatte. Und den hat er erst ganz am Ende mit reingenommen. Ja, welcher Seite bist du? Und ich will mal die beiden Typen so ein bisschen beschreiben. Der erste Typ, ich nenne ihn mal den Soaker. Er macht so Soaking-Musik an und seine stille Zeit ist so, ah, Jesus, danke, dass du mich liebst. Und dann läuft da so sphärische Musik und, ah, ich bin so geliebt. Ah, das ist so gut. Und Jesus meint so gut. Und der andere Typ ist so der Worker, nenne ich mal. Der sagt, ey, wir müssen auf die Straße rausgehen. Es gibt obdachlose Menschen. Du soakst da in deinem Zimmer, während die Leute auf der Straße verhungern. Und jetzt ist meine Frage, wer hat denn Recht? Also hat der Recht, der sagt, ich muss die Liebe Gottes verstehen? Oder hat der Recht, der sagt, wir müssen auf die Straße und den Obdachlosen helfen? Ja, ich glaube, wir ahnen es beide. Irgendwie haben beide recht. Beides hat einen absoluten Kern des Evangeliums verstanden. Und unser Traum, und es wird nie perfekt gelingen, unser Traum ist eigentlich, dass wir es zusammenbringen. Dass du, nachdem du gesoakt hast in deinem Zimmer, auch auf die Straße gehst, den Obdachlosen zu helfen. Und laut Paulus lässt sich beides nicht voneinander trennen. Und genau da sind wir. Und die Frage, die Paulus hier beantwortet, ist letztendlich die Frage, wie kann es funktionieren, dass du nicht auf einer Seite vom Pferd runterfällst? Wie kann es gelingen, dass du beides zusammenbringst? Und Paulus antwortet letztendlich so, es beginnt in dir, es beginnt in deinem Denken. Dein Denken ist der Schlüssel dafür, dass du beides zusammenbringst. Und ich will schon mal den Gedanken anteasern von Paulus und dann springen wir in den Text rein. Paulus sagt Folgendes. Neues Denken führt zu neuem Verständnis. Neues Verständnis führt zu neuem Handeln. Neues Handeln verändert die Welt. Fazit, lass dein Denken verändern, dann wird die Welt verändert. Ich sag's nochmal, neues Denken führt zu neuem Verständnis. Neues Verständnis führt zu neuem Handeln. Neues Handeln verändert die Welt. Also lass dein Denken verändern, dann wird die Welt verändert. Das ist letztendlich, was Paulus in wenigen Versen sagt. Wir wollen es mal gemeinsam miteinander aufdröseln. Wir lesen nochmal die beiden ersten Verse. Und da steht, wie heißt es wie folgt. Wir gehen dann speziell auf Vers 2 ein. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Mein erster Punkt oder der erste Punkt von Paulus ist folgender. Hör nicht auf zu denken, sondern lass dein Denken verändern. Hör nicht auf zu denken, sondern lass dein Denken verändern. Das ist ein feiner, aber ein entscheidender Unterschied. Wenn du auf die Frage geantwortet hättest, muss ich an der Kirchentür mein Denken abgeben, meinen Verstand abgeben, dann würde Paulus sagen, nein. Die Bibel sagt zum Beispiel, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Denken, ganzen Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Genau, also irgendwie ein Drittel davon ist der Verstand, oder? Also Jesus sagt nicht von ganzem Herzen, ganzer Seele und der Verstand ist rausgekattet. So denken wir oft. Ich glaube, das ist so ein bisschen so Tradition. Ja, in der Kirche kannst du an der Garderobe nicht nur deine Jacke abgeben, sondern es gibt noch einen Haken für deinen Verstand. Dann gehst du kurz in die Kirche rein, lässt dich berieseln, bisschen Gefühlsduselei, bisschen Orgelmusik, E-Moll. Für alle Musiker ist immer gut. E-Moll beim Aufruf, weil dann kommen die Tränen. Oder Gess-Moll, ist auch sehr schön. Und dann, wenn die Herzen offen sind, Adrian, du musst mir noch eine bessere Tonart dann sagen. Adrian ist Musiklehrer, der kann es dir dann noch besser sagen. Und dann, wenn die Herzen berührt sind, dann gehst du wieder wieder in den Alltag raus und dann ziehst du wieder einen Verstand an und dann lebst du wieder als Mensch. Ja, das ist ja ungefähr so das Denken, oder? Also, wenn man mal ehrlich fragen würde in der Gesellschaft, denkst du, Christen sind kluge Menschen? Würde ich glauben, nein, so. Das sind eigentlich ein bisschen Schwachmaten. Die glauben an so einen Typ, der über Wasser läuft. Die glauben, dass tatsächlich Tote auferstehen können. Also, wer glaubt sowas? Schwachmaten halt. Das ist so ein bisschen schon die Prägung, oder? Paulus sagt, hör nicht auf zu denken. Paulus war einer der gebildetsten Männer der damaligen Zeit. Paulus war wahrscheinlich klüger als du und ich. Paulus war extrem klug. Paulus sagt, hör nicht auf zu denken, sondern lass dein Denken verändern. Wo sind wir denn gerade? In Vers 1 sagt Paulus Folgendes. Wenn du das Evangelium gehört hast, du begriffen hast, dass Jesus für dich gestorben ist, dann ist die einzig angemessene Reaktion, dass du dein ganzes Leben, sagt Vers 1, hingibst als Gottesdienst. Als lebendiges, heiliges Opfer. Also er sagt, dein Leben, dein ganzes Leben von A bis Z, es sollte Gott hingegeben werden als Opfer. Wenn du Jesus annimmst als Herr und Retter, dann ist nicht nur so, danke Jesus, dass ich gerettet bin, sondern Paulus sagt, dann sitzt Jesus am Steuer deines Lebens. Dann entscheidet Jesus, wo es lang geht und dein Leben lebt für ihn. Jetzt würde aber ein normaler Mensch sagen, ja hör mal, das will ich gar nicht. Das will ich doch gar nicht. Jeder Mensch, der logisch denkt, sagt doch, ich will doch selbstbestimmt leben. Ich will doch selber entscheiden, wo es lang geht. Und Paulus sagt, deswegen, Vers 2, muss etwas passieren. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten, an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Paulus sagt, damit du das tust, musst du neues Denken bekommen. Und ich will mal an ein paar Dingen zeigen, warum ein verändertes Denken auch zum veränderten Handeln führen kann, warum das Denken so entscheidend ist. Ich nehme mal einfach zwei Dinge. Nehmen wir mal unser Weltbild. Wenn du ich stelle mal zwei Weltbilder nebeneinander, überhaupt nicht polemisch, sondern einfach nur, um sie nebeneinander zu stellen. Auf der einen Seite könntest du glauben, zum Beispiel diese Welt, sie ist von Gott, einem Schöpfer, geschaffen. Du und ich, wir sind Geschöpfe von diesem allmächtigen Gott. Dieser Schöpfer hat dich und mich geschaffen mit einem Charakter, mit einer Persönlichkeit und mit einer Idee für unser Leben. Dann ist die logische Denkweise davon auch, ich könnte diesen Gott fragen, was seine Idee für mein Leben ist. Das ergibt Sinn in diesem Weltbild, ihr versteht's. Wenn du aber glaubst, die Welt ist durch Zufall entstanden, das war einer von 3 Trilliarden Versuchen, das ist überhaupt nicht polemisch, das ist einfach, und die Welt ist einfach so entstanden, Evolution hat gezeigt, Survival of the Fittest, einfach der Beste, der Stärkste überlebt, dann fragst du dich gar nicht die Frage, hat Gott einen Plan für mein Leben? Denn es gibt Gott gar nicht. Versteht ihr, in diesem Weltbild macht die Frage überhaupt keinen Sinn. Das heißt, was Jesus tun will, er will nicht nur deinen Charakter verändern. Jesus will dein Weltbild anfangen zu verändern. Ich will eine andere Sache nehmen. Wenn du denkst, dein Gegenüber, nehmen wir einen Menschen mit Behinderung, das ist ein Produkt der Evolution, dann bringt es dir ja auch nichts, diesem Gegenüber zu helfen. Denn wenn Survival of the Fittest ist, dann geht es ja letztendlich darum, das ist ja ein Tier. Das ist ein Tier wie ein Puma oder halt wie eine Ameise. Ein größeres Tier, aber es ist ein Tier, ist ja letztendlich so. Es ist ein Unterschied, wie ich mit ihm umgehe oder ob ich sage, das ist ein Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Es macht eine Veränderung im Handeln. Selbst wenn dieser Mensch keinen Verstand mehr hat, nicht mehr reden kann, nicht mehr denken kann, wenn er nur noch gefesselt ist an sein Bett, er hat eine Menschenwürde geschaffen von Gott, die sie ihm verliehen von Gott. Das macht einen Unterschied im Handeln. Das Interessante ist, dass wir wissen das nicht mehr, weil wir in einer zivilisierten Gesellschaft sind. Die Grundlagen für das gesamte Grundgesetz und für die Menschenwürde, die westliche Zivilisation, ist aufgebaut auf dem Weltbild der Bibel. Dass du überhaupt sagen kannst, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dafür kannst du nicht argumentieren, wenn der Mensch nicht von Gott geschaffen ist. Denn wer sagt dir denn, dass es falsch ist, einen Menschen umzubringen? Wenn es doch Evolution ist, wer sagt das denn? Und genau das machen ja auch letztendlich Unrechtsregime. Unrechtsregime schaffen einfach neue Weltbilder. Das hat das Dritte Reich gemacht. Es hat letztendlich gesagt, es gibt ein neues Menschenbild. Es gibt Menschen und es gibt Juden. Und Juden sind keine Menschen mehr. Und damit haben sie es argumentiert. Das heißt, unser Weltbild führt sehr, sehr wohl zu unserem Handeln. Und deswegen sagt Paulus, dein Weltbild muss verändert werden. Und ich will ein drittes nehmen. Das Christentum, die Botschaft des Evangeliums sagt letztendlich, Römer 1 bis 11, du bist wunderbar geschaffen von Gott. Aber die Menschheit ist auch gefallen unter die Sünde. Und du bist zerbrochen. Du bist nicht mehr perfekt. Du bist nicht mehr einfach nur gut und lieb. Du hast etwas Böses in dir. Du hast etwas Gutes in dir, ein Kern Göttliches, und du hast auch etwas Sündhaftes in dir. Und du brauchst einen Erlöser, der dich rettet. Und das ist Jesus. Der Humanismus sagt dir, das ist das Gegenteil, hey, wir alle sind gut. Wir alle sind Gott. Der Baum ist Gott und du bist Gott. Das ist jetzt Pantheismus, aber alle sind gut. Und weißt du, was du nur helfen musst? Du musst nur helfen, das Gute in dir zu finden und du wirst automatisch ein guter Mensch werden. Das sind zwei Weltbilder, das ist Humanismus und das ist Christentum. Sie haben eine Schnittmenge, aber sie sind nicht gleich. Das ist ein Unterschied. Wenn ich einem Menschen einfach nur sage, hey, sei ein guter Mensch, oder wenn ich ihm sage, du brauchst einen Retter. Ein unterschiedliches Weltbild. Und ich weiß nicht, auf welchem Weltbild du zustimmst, aber ich will uns mal ins Denken bringen. Denn Jesus will nicht nur deinen Charakter verändern, er will dein Weltbild verändern. Jesus fordert dein Weltbild heraus. Und ja, es ist eine Challenge für dich und mich, immer wieder zu fragen, Jesus, ist mein Denken eigentlich deinem Denken entsprechend? Denke ich eigentlich wie du? Und wisst ihr, ich glaube tatsächlich, dass man hier gar nicht darüber sprechen muss jetzt, dass du dein Denken an der Garderobe abgibst, sondern ein bisschen gesunde Demut hilft dir einfach zu verstehen. Ich nehme ein simples Beispiel. Wenn du aus Deutschland reist, Deutschland ist ein individualistisches Land. Du reist in zum Beispiel den Nahen Osten. Das ist kollektivistisch. Und auf einmal merkst du im Nahen Osten, die Familie steht über dem Einzelnen. In Deutschland steht der Einzelne über der Familie. ja, was ist denn jetzt richtig? Und manchmal sind wir Westler so, ja, wir sind natürlich richtig. Und ich möchte dir einfach ein bisschen Demut ermutigen, unabhängig vom christlichen Glauben, ein bisschen Demut durch die Welt zu gehen und davon auszugehen, du kannst auch falsch liegen. Das hilft dir, um das Evangelium zu fassen. Hör nicht auf zu denken, sondern lass dein Denken verändern. Wie verändert sich jetzt dein Denken? Das ist ja die entscheidende Frage. Und der Paulus antwortet auf zweifache Art und Weise. Es gibt etwas, was du tun musst, und es ist etwas, was an dir getan wird. Das erste ist aktiv, er sagt, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Das ist aktiv, imperativ, Präsens für alle Deutschnerds hier. Das heißt, aktiv, du tust es, imperativ, du musst es tun, Präsens, es wiederholt sich immer wieder. Immer wieder, es ist eine tägliche Entscheidung, musst du dich entscheiden, an was orientierst du denn dein Denken? Denn wir denken ja immer, wir sind so individualistisch, ich denke einfach, wie ich denke. Das ist Blödsinn. Du denkst, wie deine Schule es dir beigebracht hat. Du denkst, wie deine Familie denkt. Du denkst, wie deine Nachbarschaft denkt. Du denkst halt wie ein Deutscher, wie ein Westler, wie ein Düsseldorfer, keine Ahnung. Du denkst nicht, wie du denkst. Du denkst, wie die Kultur denkt, in der du lebst. Wir sind sehr, sehr individualistisch, stimmt einfach nicht. Du denkst, wie die Menschen um dich herum. Und Paulus sagt eben, du kannst dich aktiv an Leuten orientieren. Zeig mir deine engsten 5 Freunde und ich zeig dir, wie du denkst. Oder ich zeig dir, wie du sein wirst. Und Paulus sagt aktiv, eine Sache musst du tun. Du musst aktiv mal wegschauen von dem, wie es alle Menschen machen und mal bewusst hinschauen, wie macht es denn Jesus? Das ist ein Unterschied. Wie macht es denn Jesus? Wie ist Jesus denn über diese Welt gelaufen? Wie hat Jesus denn sich in seinem Wort offenbart? Und dieses Wort, was hier für Welt steht, kann man eigentlich besser übersetzen mit dieser Zeit. Es geht darum, dass Menschen dieser Welt oder dieser Zeit vergänglich denken. Die sterben irgendwann, dann ist die Welt vorbei und dann fertig. Das ist so jetzt. Und das Gegenteil davon ist Ewigkeit. Also Paulus sagt eigentlich, denk nicht wie ein vergänglicher Mensch, denk aus der Ewigkeitsperspektive. Denk aus Gottes Perspektive. Und es ist was Aktives. Jesus' Nachfolger richten sich nach dem Willen Gottes, nach in sich sichtbar in Jesus und seinem Wort in der Bibel. Ich möchte dich mal zu was herausfordern. Wie wäre es mal, wenn du morgens betest, wenn du aufstehst oder wenn du die Bibel liest? Gott, bitte veränder mein Denken, dass ich denke, wie du denkst. Veränder mein Fühlen, dass ich fühle, wie du fühlst. Veränder meine Sichtweise, dass ich Dinge sehe, wie du sie siehst. Es ist immer wieder etwas Aktives. Und dann passiert etwas Passives. Und da heißt es in dem Text, lasst euch verändern. Das ist Imperativ, Passiv. Passiv heißt Imperativ, du musst dich dafür öffnen, aber es passiert dann an dir. Und die Botschaft ist, Gott wird dich Stück für Stück verändern. Weißt du, wie oft ich Gespräche führe mit Menschen, die sagen, ey, ganz ehrlich, auch vor einiger Zeit erst, ich bin hier in die Kirche gekommen, am Anfang habe ich es gar nicht gefühlt. Also war schon weird auch zum Teil so. Predigen waren okay so, aber manches fand ich auch irgendwie doof. Manches hat mich auch wütend gemacht, was ich gehört habe. Was ein Blödsinn, was die da reden. Aber irgendwie über die Zeit hat es mich verändert und auf einmal konnte ich ja dazu sagen und auf einmal habe ich es voll gefühlt und auch verstanden. Das ist die verändernde Kraft des Evangeliums. Und ich habe so eine Übung mal als ich jünger war. Vielleicht ist das eine Hilfe für dich. Wenn du die Bibel liest, dann gibt es Stellen, die lese ich, die ärgern mich. Hat das irgendjemand anders auch, der die Bibel manchmal liest? Oder sind alle sehr fromm? Nee, also ich lese auch AT, ich lese das AT manchmal. Denke ich, das ärgert mich, was ich da lese. Weißt du was? Und dann dachte ich, boah, das muss falsch sein. Weißt du, was ich vielleicht antrainiert habe, habe ich gesagt, Gott, kann es sein, dass nicht die Bibel falsch ist, sondern dass ich falsch bin? Vielleicht einfach die Ehrlichkeit zugestehen. Zeig mir doch, ob jetzt das falsch ist oder ich falsch bin. Ob ich falsch denke. Wo ich mich dem Denken der Bibel vielleicht anpassen darf. Weißt du, wenn du die Bibel liest, liest nicht nur du die Bibel liest dich. Wenn du die Bibel liest, liest nicht nur du die Bibel liest dich. Die öffnet dich, die schlägt dich wieder zu und verändert dich, wenn du es tust, ohne dass du es merkst. Ich möchte dich so ermutigen, tu es. Mein erster Punkt ist, hör nicht auf zu denken, sondern lass dein Denken von Gott verändern. Amen. Zweiter Punkt ist, neues Denken, das du bekommst, führt zu neuem Verständnis. Neues Denken führt zu neuem Verständnis. Wenn ich mit Leuten rede, wie ich gerade erzählt habe, dann sagen sie nicht nur, oh, ich verstehe das jetzt intellektuell, sondern sie sagen dann sowas wie, ich kann dem voll zustimmen. Genau das glaube ich jetzt. Ich meine das voll. Ich fühle das. Es ist genau mein Ding. Es geht nicht nur darum, dass Gott dich intellektuell verändern will, sondern dass er in dir neues Verständnis schenken will. Schau mal, in Vers 2b und 2c heißt es, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln, neue Menschen, dann werdet ihr wissen, oder man kann auch übersetzen, verstehen oder annehmen können, begrüßen können, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wenn du neues Denken bekommst, wirst du Gott besser verstehen. Schau mal, das ist wie beim Puzzeln. Vielleicht hast du schon mal gepuzzelt, sagen wir mal so ein 1000-Stück-Puzzle. Und du fängst an zu puzzeln. Du hast ein Puzzlestück in der Hand und du willst es reinlegen und du verstehst nicht, wo dieses Puzzlestück hin muss. Irgendjemand schon mal passiert? Ungefähr jedem, der schon mal gepuzzelt hat. Eine halbe Stunde später nimmst du dasselbe Puzzlestück in die Hand und du legst es rein und es ergibt Sinn. Warum? Hast du dich verändert? Nein. Hat sich das Puzzlestück verändert? Nein. Aber das Bild hat sich verändert. Das Bild ist vollständiger geworden. Und wisst ihr was? Bibel lesen, Gott verstehen, Beziehung zu Gott ist wie Puzzeln. Du wirst Dinge, vor einem Jahr hast du vielleicht Dinge dahin gepuzzelt, du hast sie nicht verstanden. Und ein Jahr später puzzelst du dasselbe Stück und auf einmal denkst du, hey, das ergibt Sinn. Das ergibt voll Sinn. Ich dachte, er ist verrückt, der es mir erzählt hat. Der hat scheinbar recht. Der hat scheinbar schon weiter gepuzzelt. Es ist wie in dieser Anekdote. Ein Vater kommt mit 3 Kindern in einen Bus. Und die Kinder sind total wild und total laut. Und da sitzt eine Frau im Bus und die ist genervt. Die kommt von der Arbeit heim, die hat gerade 8 Stunden Arbeit hinter sich, die hat Kopfschmerzen. Und die denkt sich einfach nur, warum hat dieser Vater seine Kinder nicht im Griff? Die ärgert sich. Am Anfang ärgert sie sich leise. Irgendwann ärgert sie sich laut, dann spricht sie den Mann an und sagt, hey, können Sie mal bitte Ihre Kinder in den Griff bekommen? Und der Mann schreckt auf und sagt, oh, ich habe es gar nicht mitbekommen. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, meine Frau ist verstorben und die Kinder sind ohne Mutter. Auf einmal ändert sich der Ausdruck auf dem Gesicht der Frau und sagt, hey, es tut mir leid, dass ich Sie angemault habe. Ich habe vollstes Verständnis für Sie. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ist ein krasses Beispiel, aber es zeigt dir eins. Verständnis für eine Person ändert dein Denken komplett. Weißt du, was das Beste ist, wenn du, ich sag's jetzt mal so krass, wenn du Rassist bist, verbring mal ein bisschen Zeit mit ein paar Ausländern. Das ist das Beste, was du tun sollst. Ich finde es genial. In Berlin, es war wirklich so, in Berlin gab es einen Jugendlichen, der hat eine Straftat begangen an einem Ausländer und da hat der Richter ihn nicht ins Gefängnis gesperrt. Er hat ihn, glaube ich, zu 300 Sozialstunden in einem Werk mit Türken verdonnert. Und er musste dann 300 Stunden dort mit den türkischen Mitbürgern verbringen und mit denen arbeiten. Weißt du was, der kam raus, der hat ganz anders gedacht. Der war verändert. Weil wenn du Menschen verstehst, man sagt ja so schön, wenn du mal ein paar Meter oder ein paar Kilometer in den Schuhen eines anderen gelaufen bist, dann verstehst du ihn auf einmal. Weißt du, was dasselbe ist mit Gott wahr? Wenn du mehr Gottes Perspektive einnimmst, dann verstehst du ihn auf einmal mehr. Du denkst, Gott, das ergibt Sinn. Klar, jetzt aus deiner Perspektive macht Sinn. Aus meiner hat es keinen Sinn ergeben. Neues Denken führt zu neuem Verständnis. Weißt du, das Schöne ist, dass du nicht, wenn du heute hier bist, möchte ich zu dir sprechen, und du bist so ein Denkertyp, du musst nicht die nächsten Jahre immer hier im Gottesdienst sitzen und denken, oh, im Herzen finde ich es ja richtig, aber es ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Weißt du, so geht es ja manchen Menschen. Ja, ich fühle es schon, ich fühle mich hingezogen. Ich möchte dir eins sagen, du wirst erleben, wie dein Denken und dein Verständnis sich verändert. Neues Denken führt zu neuem Verständnis. Und das Dritte ist folgendes. Neues Verständnis führt zu neuem Handeln und neues Handeln verändert die Welt. Der erste Gedanke des Textes war quasi, du musst dein Denken nicht abschalten, sondern verändern lassen. Der zweite Gedanke des Textes war, dein neues Denken wird ein neues Verständnis in deinem Herzen schaffen. Und das dritte ist, dieses neue Verständnis in deinem Herzen wird automatisch zu einem neuen Handeln führen. Und dein neues Handeln verändert die Welt. Schau mal, bei den Juden in Rom war es so. die waren gesetzestreu. Die kannten die Bibel richtig, richtig gut. Die kannten alles. Und Paulus schreibt an sie und er sagt, ihr braucht ein neues Denken. Ihr seid total festgefahren, ihr seid total gesetzlich. Und wisst ihr was, so kann es uns Christen auch manchmal gehen. Wir sind gesetzlich. Wir sind aufgewachsen, du bist aufgewachsen in der Kirche, du kennst alle Gebote Gottes auswendig und ich bin ja mit Gott unterwegs und du siehst Menschen, wie sie nicht nach den Geboten Gottes leben und du verurteilst sie in deinem Denken. Und Gott sagt, ich will dein Denken verändern. Und weißt du, dann wirst du verändert in deinem Verständnis für sie und du wirst liebevoller zu ihnen. Und ich glaube, das braucht die Kirche in Deutschland und es braucht auch die Fokuskirche so dringend, das brauche ich so dringend. Da, wo wir gesetzlich sind, braucht wir eine Veränderung durch die Gnade von Jesus Christus. Amen. Dass wir Menschen begegnen können mit der Liebe Gottes. Die zweite Gruppe, die Paulus aber auch anschreibt, sind die Heiden. Und wenn du mal Römer 1 gelesen hast, dann flattern deine Ohren, weil Römer 1 ist hart. In Römer 1 klagt er die Heiden an und sagt, ihr habt ein eigenes Weltbild, ihr macht, was ihr wollt, ihr habt eure eigenen Götzen, ihr betet sie an und ihr folgt überhaupt nicht Christus. Ihr habt eure eigenen Moralvorstellungen. Ihr denkt, was die Bibel sagt, was Christus sagt über die Moral, das ist doch altmodisch. Weißt du, was Paulus zu ihnen sagt? Du brauchst eine Veränderung in deinem moralischen Denken, in deinem ethischen Denken. Du musst anders handeln. Er klagt die Gesetzlichen an, sagt, sei liebevoller. Aber er ist auch ehrlich mit denen, die mit Christus leben. Und ich möchte auch zu dir sagen, ja, Gott will deine moralischen Vorstellungen verändern. Er will dich verändern, hin so zu denken, wie er denkt. Du kannst noch so oft sagen, oh, die Christen haben so ein altes Sexualbild und so ein altes Menschenbild. Hey, alt ist gut, solange es von Gott kommt. Weißt du, du bist nicht fortschrittlich, wenn du dich auf dem Holzweg befindest. Wenn du dem anderen 2 Schritte voraus bist, aber auf dem falschen Weg bist, bist du 2 Schritte voraus auf dem falschen Weg. Paulus sagt, und das fordert dich heraus, er sagt, wenn du ganz anders denkst, dann lass dich mal von Gott verändern. Und sag mal, Gott, ich verstehe das nicht. Bitte verändere du mein Denken. Und dann wird dein Handeln auch anders. Denn dann wird auf einmal deine Lebensführung, deine Beziehungsführung, dann wird auf einmal die Art und Weise, wie du mit deinem Partner umgehst, welche Grenzen du setzt, welchen Wert du legst, der wird auf einmal anders. Weil vorher die Veränderung in deinem Inneren passiert ist. Und dann wird sich auch in deinem Handeln etwas verändern. Neues Verständnis führt zu neuem Handeln. Neues Handeln verändert die Welt. Wisst ihr, welches Handeln die Welt verändert? Das Handeln, was nicht handelt wie die Welt. Ich will es nochmal sagen. Weißt du, welches Handeln die Welt verändert? Das Handeln, was nicht handelt wie die Welt. Weißt du, wenn du alles tust, was die Welt tut, dann veränderst du die Welt nicht. Du tust genau das, was alle anderen tun. Weißt du, wie du dein Viertel veränderst? Wenn du kontrakulturell handelst. Wenn du nicht an den Menschen vorbeigehst, die in Not sind. Wenn du Menschen voller Liebe die Wahrheit sagst, werden alle sonst dasselbe sagen. Und ich glaube, da tun wir uns auch manchmal schwer als Christen, weil wir sagen, ich will ja nicht anders sein. Ich sage immer, die Chrissy kann es reinrufen, sei anders, aber nicht komisch. Sei anders, aber nicht komisch. Sei anders, aber nicht komisch. Das ist das Motto von Christen. Wir sind anders, aber nicht komisch. Und es waren Christen vom 1. Jahrhundert an. Sie waren anders. Sie haben anders gehandelt. Und die Gesellschaft damals hat die Christen nicht verstanden. Aber sie waren anders, aber sie waren nicht komisch. Sie waren radikal, liebevoll. Neues Handeln. Und das ist ganz wichtig, bedeutet übrigens auch, Veränderung des Evangeliums kann niemals nur in deinem Herzen bleiben. Wir Christen denken immer, ach schön, der Herr hat mich verändert und jetzt kann ich soaken. Und hier kommt die Antwort. Paulus sagt, du kannst nicht von der Liebe Gottes ergriffen sein und dann nicht daraus andere Handlungen in der Welt ableiten. Es kann nicht sein, Kirche, die keine Veränderung in der Gesellschaft bewirkt, ist letztendlich eine Kirche ohne Arme. Es ist eine Kirche, denen was Entscheidendes fehlt. Das heißt, immer heiliger zu werden, bedeutet nicht, sich immer weiter von der Welt abzutrennen. Heiligung bedeutet, in die Welt hineinzugehen, wie Jesus Christus. Ich möchte dich so ermutigen, hör nicht auf zu denken, sondern lass dein Denken verändern. Und die Band darf schon nach vorne kommen. Dann wirst du neues Denken erleben. Und dieses neue Denken wird neues Verständnis in deinem Herzen führen. neues Verständnis wird zu neuem Handeln führen und neues Handeln wird die Welt um dich herum verändern. Ich wünsche mir so, das ist mein Traum, dass wir als Fokuskirche eine Kirche sind in Mönchengladbach, in Düsseldorf, in Bad Langensalza, die wirklich anders denkt. Die wirklich anders denkt. Wo du wirklich sagst, die Maßstäbe dieser Welt sind in der Kirche umgedreht. Ich wünsche mir so sehr, wirklich so sehr, dass Menschen reinkommen und einfach geliebt werden. Ohne Leistung zu bringen. Sie reinkommen können und sind einfach willkommen. Und hey, wenn du heute das erste Mal da bist, das meine ich so von Herzen, du bist so herzlich willkommen. Es kann sich auch wie eine Floskel anfühlen, aber was meinen wir? Weißt du, so anders als in einem Land, wo es drum gestritten wird, sind Menschen willkommen und dürfen sie kommen oder sind sie nicht wieder kommen. Hey, die Kirche muss in dieser Zeit eine Stimme erheben und sagen, hey, jeder ist willkommen. Jeder ist willkommen. Und es muss die Botschaft der Kirche sein. Es muss die Botschaft von Jesus Nachfolgern sein. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die anders denkt. Die anders denkt, die sagt, hey, du darfst kommen, wie du bist. Und weißt du, was auch okay ist? Du darfst anders denken als ich. Aber ich darf auch anders denken als du. Ich darf anders denken als du. Und das ist okay. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die anders sind. Und ich weiß, diese Predigt, die ist nicht unbedingt beliebt, weil man heute sagt, hey, bleib einfach, wie du bist. Jeder toleriert alles und so weiter. Ich glaube, wir sollen anders denken. Lass dich verändern. Komm, wie du bist. Aber bleib nicht, wie du bist. Komm, wie du bist. Aber nein, bleib nicht, wie du bist. Lass dich verändern vom Evangelium. Ich möchte dich ermutigen. Sehr gut. Bin ich der Einzige? Sehr gut. Und ich will uns einfach einladen, aufzustehen zum Abschluss der Predigt gemeinsam. Und wir wollen einfach einen Moment die Augen schließen und ich will einfach eine konkrete Frage stellen oder dir eine Möglichkeit geben zu reagieren. Das erste ist, wenn du hier bist und du merkst, hey, ich habe Bereiche, da brauche ich eine Veränderung in meinem Denken. Da muss Gott mein Denken wirklich noch verändern. Ich bin auf der Reise, aber ich möchte Gott heute einfach zeigen, Gott, ich wünsche mir, dass du mein Denken mehr veränderst, dass ich denke, wie du denkst. Und während alle die Augen zu haben und du bist es, heb doch einfach ganz kurz deine Hand und ich will für dich beten, dass du erlebst, wie Gott dein Denken verändert. Ist so gut, Hammer. Gibt es hier Leute, darfst du die Hand wieder runternehmen, die sagen, hey, ich brauche neues Verständnis für Menschen. Eine neue Liebe für Menschen, die anders sind. Dann darfst du einfach kurz die Hand heben und ich will für dich beten. Das ist ein neues Verständnis. Hammer, so gut. Und das Letzte, ich will fragen, sind hier Menschen, du sagst, hey, ich bin verändert innerlich, aber ich handle eigentlich gar nicht anders. Mein Handeln hinkt hinterher und ich würde gern anders handeln. Dann heb doch einfach kurz deine Hand und ich will für dich beten. Hammer, so gut. Ich will die Hand wieder senken. Und zuletzt möchte ich fragen, ist irgendjemand hier, du bist heute ganz neu oder ganz neu in deinem Glauben und du sagst, hey, diesen Jesus, von dem gepredigt wurde, den kenne ich noch gar nicht persönlich. Ich habe das Evangelium noch gar nicht angenommen. Ich bin noch gar nicht Teil der Familie Gottes. Aber ich möchte gerne dazugehören. Ich möchte zu diesem Jesus gehören, der für mich am Kreuz gestorben ist. Ich möchte erleben, wie er mich liebt und was er für mich getan hat. Ich möchte es heute das allererste Mal tun. Wenn du heute hier bist und willst das allererste Mal dich für Jesus Christus entscheiden, wenn alle die Augen zu haben, heb doch einfach kurz deine Hand und ich will für dich beten, für dieses neue Leben. Hey, cool. Super. Wir wollen gemeinsam beten mit allen, die sich gemeldet haben. Wir haben ein Gebet, was wir Sonntag für Sonntag sprechen. Ich lade dich ein, es einfach laut mit mir zu beten und wir wollen gemeinsam damit quasi das bekunden, was wir entschieden haben. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass mal einen Applaus geben für alle, die eine Entscheidung getroffen haben.